Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Abboud.
Und wir begrüßen Sie zu den Tagesthemen, die Nachrichten heute mit Thorsten Schröder. Und ein volles Sportprogramm hat Patrick Hallatsch.
Schönen guten Abend.
Hallo.
41 Geiseln waren seit der Feuerpause bisher aus der Hand der Terrororganisation Hamas freigekommen. Heute sollte eine dritte Gruppe von Geiseln übergeben werden. Ganz Israel fieberte mit, ob es gelingen würde. Denn gestern hatte sich der Austausch stundenlang verzögert. Heute klappte es ohne Zwischenfälle. 17 weitere Menschen wurden freigelassen. Trotzdem befinden sich immer noch etliche in Geiselhaft. Gleichzeitig gibt es immer mehr Anzeichen dafür, dass es eine Verlängerung der Waffenruhe geben könnte. Mike Lingenfelser über den Tag in Nahost.
Unter Jubel kommen die heute freigelassenen Geiseln auf israelischem Boden an. Unter ihnen 9 Kinder und 4 Frauen. Eine von ihnen schwebt offenbar in Lebensgefahr. Als Teil der Abmachung mit der Hamas muss Israel auch heute wieder 39 Palästinenser aus dem Gefängnis entlassen. Zu den gestern freigekommenen israelischen Geiseln gehört auch Sharon Avigdori. Das Wiedersehen mit ihrem Sohn heute, die Familie endlich wieder glücklich vereint. Die Angehörigen der in Gaza verbliebenen Geiseln bangen weiter um ihre Liebsten. Die Deutschstämmigen unter ihnen treffen sich heute mit Bundespräsident Steinmeier, der zu Besuch in der Region ist.
Unsere Solidarität gilt auch mit dem Israel, das sich wehrt, das kämpft gegen eine existenzielle Bedrohung.
Steinmeier mahnt auch an, Zivilisten im Krieg zu schützen. Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist nach wie vor verheerend. Aber seit der Waffenruhe können die Menschen wieder gefahrlos auf den Markt gehen. Und es gibt mehr Hilfsgüter als zuvor. Seit die Waffen schweigen, können wir uns wieder mit dem Nötigsten, wie Gemüse, versorgen. Uns eindecken. Vorher war das äußerst schwierig. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn besucht Premier Netanyahu heute die Truppen im Gazastreifen. Innenpolitisch, seit dem 7. Oktober, unter großem Druck, erwägt er, die Waffenruhe zu verlängern, um weitere Geiseln zu retten. Ein Szenario ist, dass wir dadurch für jeden weiteren Tag 10 weitere Geiseln frei bekommen. Das wäre ein Segen. Hinter den Kulissen des Krieges laufen intensive Verhandlungen, die Waffenruhe und damit das Tauschabkommen zu verlängern. 2 bis 4 Tage wären möglich, signalisiert auch die Hamas.
Fragen wir nach bei Mike Lingenfelser in Tel Aviv. Im Raum steht eine Verlängerung der Feuerpause. Wie wahrscheinlich ist es?
Sehr wahrscheinlich. Premier Netanyahu hat ja heute mit US-Präsident Joe Biden gesprochen, einem sehr wichtigen, wenn nicht dem wichtigsten Verbündeten. Und der hat erheblichen Einfluss auf ihn und der wünscht sich auch eine Verlängerung der Waffenruhe. Auf der anderen Seite, die Hamas hat auch signalisiert, sie will das, sie sieht Vorteile für sich. Und ihr Verbündeter Katar, der wichtigste Geldgeber der Hamas, wünscht sich das Abkommen auch. Alle signalisieren es. Wichtig auch hier in der Bevölkerung in Israel ist die Stimmung ganz klar dafür, noch mehr Geiseln herauszubekommen, auch wenn der Preis für Israel dafür sehr hoch ist.
Und wem würde die Verlängerung mehr bringen? Also was erhoffen sich beide Seiten?
Ich würde sagen, Vorteil Hamas, im Grunde ganz klar, denn die Hamas gewinnt sehr wertvolle Zeit, als militärisch unterlegene Partei sich jetzt in dieser Ruhephase zu reorganisieren. Sie wurde hart getroffen, militärisch hart getroffen. Sie hat viele Verletzte, viele Tote in ihren Reihen, auch in der Führungsriege. Und es ist für sie nicht leicht, unter Dauerbeobachtung aus der Luft während der Kriegsphase sich zu bewegen. Das ist also strategisch definitiv ein Vorteil für die Hamas in dieser Phase. Und man darf nicht vergessen, für jede befreite israelische Geisel kommen 3 palästinensische Gefangene im Westjordanland frei. Dadurch gewinnt die Hamas im Westjordanland, wo sie bisher nicht die stärkste Kraft ist, enorm an Prestige. Nicht Präsident Abbas, der dort regiert, schafft es, gefangene Palästinenser freizukriegen aus den Gefängnissen. Nein, die Hamas schafft das. Das wird gefeiert. Das ist ein enormes Sicherheitsrisiko für Israel. Und es ist militärisch ein strategisches Risiko, das sie in dem Gazastreifen eingeht. Aber der Preis der hohe Preis, der ist es für Israel wert, gezahlt zu werden. Netanjahu steht innenpolitisch unter Druck und die Bevölkerung leidet immens mit diesen betroffenen Familien. Und deswegen wird auf diesen Deal eingegangen, weil er alternativlos ist. Aber der Vorteil liegt bei der Hamas.
Mike Klingenfelser, danke nach Tel Aviv. Schauen wir nach Deutschland, wo die Kassenlage des Haushalts dazu zwingt, dass gerade häufig über Ausgaben geredet wird, das Wort streichen aber immer öfter die Debatte bestimmt. Ob es um Energiehilfen für Haushalte geht oder um Unterstützung für die Industrie. Damit aber dafür doch genügend Geld in der Kasse ist, steht jetzt auch die Schuldenbremse zur Diskussion. Schulden, die hat Deutschland genug und die steigen sekündlich, wie die Zahlen des Bundes der Steuerzahler hier angeben. Aber nur striktes Sparen halten viele in dieser Situation nicht für den richtigen Weg. Oliver Sallet und Julie Kurz berichten.
Solarzellen aus Deutschland. Hier im sogenannten Solar Valley in Sachsen-Anhalt stellt die Schweizer Firma Meyer Burger sie her. Es ist der einzige Solarzellenhersteller Europas und bald könnte es gar keinen mehr geben, denn die Firma droht damit abzuwandern.
Wir wollen da auch niemanden überraschen, aber wir werden Entscheidungen sehr schnell treffen. Also ich rede eher von wenigen Wochen als von wenigen Monaten.
Es tobt ein Preiskrieg mit China. Meyer Burger hatte auf staatliche Förderung gehofft, doch die ist seit dem Karlsruher Urteil fraglich. Schon wegen der massiven Klimasubventionen der US-Regierung hatte das Unternehmen im Sommer beschlossen, ein neues Werk nicht in Sachsen-Anhalt zu bauen, sondern im US-Bundesstaat Colorado. Finanzielle Unsicherheit auch in der Stahlindustrie im Saarland. Mit 3,5 Milliarden Euro will die Stahlholding Saar weg von der Kohle und irgendwann zum sauberen Wasserstoff. Ein großer Teil der Investitionen sollte auch aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen. Eigentlich.
Diese Transformation ist eine, die von der Politik über Jahre hinweg gefordert wurde. Und dann kann man nicht, wenn der Wind mal ein bisschen aus der anderen Richtung kommt, sozusagen den Schwanz einziehen. Das funktioniert nicht.
Die Regierung muss sparen. Im Bericht aus Berlin fordert deshalb Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst die Bundesregierung auf zu priorisieren, kritisiert Pläne zu Bürgergeld und Kindergrundsicherung.
Niemand will bei armen Kindern sparen, aber heute noch eine Behörde aufzubauen mit 5.000 Mitarbeitern, wie die Bundesregierung das plant. Ich glaube, da ist ein Punkt, wo man noch mal sehr genau hinschauen muss.
SPD-Fraktionschef Mützenich weist das zurück. Er sieht haushaltspolitisch eine Notlage, die ein weiteres Aussetzen der Schuldenbremse rechtfertige.
Ich glaube nicht, dass wir in normalen Zeiten leben. Deswegen ist es auch kein normaler Haushalt. Und ich finde schon, wir sollten jetzt gemeinsam gucken, was mit dieser Schuldenbremse überhaupt möglich ist.
Im Saarland hat man die Hoffnung auf die Fördermilliarden für grüne Stahlproduktion noch nicht aufgegeben. Nächste Woche will man mit dem Bundeswirtschaftsministerium über letzte Details sprechen. Bislang wurde der Termin zumindest noch nicht abgesagt.
Und jetzt noch mehr Nachrichten mit dir, Thorsten.
Arbeitgeberpräsident Dulger hat eindringlich vor den Folgen des Fachkräftemangels gewarnt. Er gehe davon aus, dass es dadurch in Deutschland zu Wohlstandsverlusten kommen werde, sagte der BDA-Chef der Bild am Sonntag. Dulger forderte die Politik auf, gegenzusteuern und ausländische Kräfte anzuwerben. Deutschland biete derzeit zu wenig, die Sprache sei kompliziert, die Bürokratie zu langsam und der Wohnungsmarkt katastrophal. In München haben sich am Abend zahlreiche Menschen zu einem Schweigemarsch versammelt, um ein Zeichen für Frieden zu setzen. Die Veranstaltung stand unter dem Motto »Mach dich auf für mehr Menschlichkeit«. Bereits tagsüber hatten viele Menschen auf dem Odeonsplatz bei einer Solidaritätskundgebung für Israel gegen Hass und Antisemitismus demonstriert. Sie forderten die Freilassung aller Geiseln. Nach dem Untergang eines Frachtschiffes nahe der griechischen Insel Lesbos suchen Rettungsteams weiter nach 12 vermissten Seeleuten. Der Frachter war Berichten zufolge am Morgen bei starkem Wind in Seenot geraten und kurze Zeit später gesunken. Lediglich ein Mann wurde bisher gerettet, ein weiterer konnte nur tot geborgen werden. Die einsetzende Dunkelheit und hohe Wellen erschweren die Rettungsarbeiten.
Und zum Sport. Und zuerst zur Fußball-Bundesliga, wo eine Mannschaft ganz besonders zeigt, dass es durchaus nicht immer ein Vorteil sein muss, wenn man im heimischen Stadion spielt, Patrick.
Auf den Punkt, Aline, das ist schon irgendwie komisch. Mit den Hoffenheimern auswärts sind sie auf Augenhöhe mit Tabellenführer Leverkusen und Rekordmeister München. 5 Siege und ein Unentschieden sammelte die TSG auf fremden Plätzen. Aber wehe, Hoffenheim tritt zu Hause an, dann geht in dieser Saison fast nichts. 6 Heimspiele, kein einziger Sieg, auch heute nicht. Gegen Abstiegskandidaten Mainz reichte es nur zu einem 1:1. Aber was heißt nur? Am Ende musste der Favorit froh sein, nicht als Verlierer vom Platz zu gehen, denn der FSV war das bessere Team und hatte den wohl glücklichsten Spieler in seinen Reihen.
Sieg verpasst, aber gefeiert wird trotzdem bei Mainz 05 die Rückkehr des Publikumslieblings Johnny Burkhardt nach einem Jahr Verletzungspause.
Sensationell, es war wirklich ein Traum. Hat riesen Spaß gemacht, ich bin glücklich wieder dabei zu sein. Leider, das i-Tüpfelchen wären die 3 Punkte gewesen.
Bis es ein ansehnliches Fußballspiel ist, dauert es eine gute halbe Stunde. Das 0:1 ist Marco Richters erstes Tor für Mainz. Kurz vor der Pause dann auch mal eine Strafraumszene auf der anderen Seite. Und was für eine Chancen zum Mitzählen. 5 Versuche in 9 Sekunden und ein Volltreffer. Aber kein Tor für Hoffenheim. Riesendusel für Mainz, gefeiert von Trainer Siebert, wie ein Tor in der Nachspielzeit. Gleich nach dem Wechsel holt Hoffenheim aber Versäumtes nach. Skov trifft ungehindert zum 1:1 in der 48. Minute. So einfach geht das. Den möglichen Sieg für Mainz vergibt Barkok, der mit einem Strafstoß an Baumann scheitert. Dann das umjubelte Comeback von Johnny Burkhardt. Mit ihm ist Mainz auch in der Schlussphase näher dran am Sieg als Hoffenheim. Aber Baumanns Hand war noch dran bei Richters Freistoß.
Ja, es hat nach Fußball ausgesehen. Es hat sich echt geil angefühlt, auf dem Platz zu stehen, die Chancen selber zu kreieren, Ballbesitz zu haben. Aber wie gesagt, am Ende die Chancenverwertung, an dem werden wir noch arbeiten.
Dafür ist er ja jetzt wieder da. Ein Tag, den nicht nur Johnny Burkhardt in bester Erinnerung behalten wird.
Kampf, Krampf und wenig Erquicknis. Das Spiel zwischen Heidenheim und Bochum lässt sich relativ schnell zusammenfassen. Es passte zur Tabellenregion. Im unteren Mittelfeld wird halt jeder Punkt dringend benötigt, um im Tableau nicht weiter abzurutschen Richtung Abstiegszone. Und so komisch es vielleicht klingen mag, am Ende waren beide Seiten mit dem torlosen Unentschieden gar nicht mal unzufrieden.
Es ist definitiv kein Fußball-Leckerbissen, das Duell der roten Heidenheimer gegen die blauen Bochumer. Am Ende stehen bei den Heidenheimern 14 Fouls, bei den Bochumern 7. Die Gangart auf der rauen Ostalb der Witterung entsprechend. Wenig Fußball in der ersten Hälfte, das bessert sich in der zweiten etwas. Der erste Schuss aufs Heidenheimer Tor, Osterhage, in der 54. Minute. Müller muss zum ersten Mal richtig eingreifen. Die erste große Heidenheimer Möglichkeit in der 77. Minute. Dovedan versucht's mit einem Heber. Riemann kann gerade noch so Schlimmeres verhindern. Heidenheims Topstürmer hat in der letzten Spielminute den Sieg auf dem Fuß. Doch der Ball verspringt etwas und Tim Kleindienst bekommt keine richtige Kontrolle. So bleibt es beim gerechten, torlosen Unentschieden.
Man kann nicht erwarten, dass wir jedes Heimspiel gewinnen. Da musst du auch mal mit einem Punkt zufrieden sein und ich bin's. Und das muss jeder einfach verstehen, dass wir in der Bundesliga spielen und dass das eben alles nicht ganz so einfach ist.
Heidenheim bleibt zu Hause schwer zu schlagen. Für Bochum ist es bereits das 7. Unentschieden im 12. Spiel.
Die Tabelle. Spitzenreiter ist Leverkusen vor München und Stuttgart. Hoffenheim bleibt 6. Heidenheim weiter auf Platz 13 vor Bochum. Am Tabellenende Mainz, Berlin und Köln. Wer sucht, der findet. Union Berlin hat einen neuen Trainer. Nenad Bjelica heißt er. Der Kroate war zuletzt in der Türkei beschäftigt. Als Spieler war er einst für Kaiserslautern aktiv. Der Nachfolger von Urs Fischer soll die Köpenicker aus dem Tabellenkeller der Bundesliga führen, und zwar schnell. Fußball haben wir damit abgehakt. Weiter geht's mit Wintersport und einem Traumstart in die neue Saison für die deutschen Biathleten. 2 Podiumsplätze bei den Frauen und 2 bei den Männern im schwedischen Östersund. Vor allem Roman Rees dürfte sich den heutigen Tag auf ewig im Kalender markieren.
Der weltbeste Biathlet ist beeindruckt. Johannes Tinjes Bø, heute 3., gratuliert Roman Rees zu seinem ersten Weltcupsieg. Was für eine Geschichte, mit 30 Jahren zum ersten Mal ganz oben.
Also erstmal bin ich einfach unglaublich glücklich, ein Rennen mal gewonnen zu haben. Das war schon immer so ein bisschen ein Traum, weil ich finde, es macht so eine Karriere auch ein bisschen rund und es ist natürlich brutal schwer, auch zu gewinnen.
So etwas gibt es selten. Ein deutscher Biathlet nimmt einem anderen den Sieg weg. Justus Strelo war noch nie auf dem Podium. Trotz eines Fehlers ist er im Ziel ganz vorne und muss warten, was daraus wird, weil sein Mannschaftskollege noch auf der Strecke ist.
Also ich glaube, von allen, die heute hier im Feld sind, gönnt man es natürlich einem Teamkollegen am meisten. Von daher, ich weiß, der David hat letztes Jahr im ersten Einzel Roman knapp vom Podest gestoßen. Ich kann damit leben, ja.
Beim letzten Schießen kann sich Roman Rees sogar einen Fehlschuss erlauben. Das deutsche Team mit sehr schnellen Skiern unterwegs, die internationale Konkurrenz patzt und dann ist Roman Rees am Ziel seiner Träume. Doppelsieg für die deutschen Herren. Das toppt sogar das starke Ergebnis der deutschen Frauen. Auch hier sind zwei auf dem Podium. Franziska Preuß verpasst um eine Zehntelsekunde den Sieg. Vanessa Vogt wird Dritte.
Material, Lockerheit, gutes Schießen, Tagesform, Konkurrenz hat mitgespielt. Und dann kommt halt auch sowas mal dabei raus.
Ein glücklicher Tag fürs deutsche Biathlon. So kann der Winter beginnen.
Mit Höhenflügen kannte er sich aus, aber auch mit dem tiefen Fall. Jan Ullrich hat so einiges durchgemacht in seinem Sportlerleben. Über alles sprechen wollte er allerdings nicht. Das Kapitel Doping war für den Ausnahme-Radrennfahrer lange Zeit verbal tabu, bis jetzt. Jan Ullrich hat sein Schweigen gebrochen und die Einnahme von Dopingmitteln gestanden. Geahnt hatten das die meisten. Es aber nun direkt aus seinem Mund zu hören, ist dann doch etwas anderes.
Es ist eine Art öffentliche Vergangenheitsbewältigung. So auch das Treffen mit dem ARD-Doping-Experten Hajo Seppelt. Nach langem Schweigen hat Jan Ullrich sein Doping zugegeben, nach einer Lebenslüge, die ihn viele Jahre belastet hat, so sagt er.
Der Punkt war das, dass ich vor 5 Jahren ja diese extremen Lebenskrise, extremen Lebensabsturz hatte. Ja. Aber ich habe dann umgeschaltet, ich habe mich fürs Leben entschieden. Und da kam ich dann zu dem Entschluss, ich muss mit meinem Leben nochmal richtig ins Reine kommen.
Ullrich erzählt, erst betäubte er sich mit Alkohol, dann mit Kokain.
Ich war wirklich am Boden. Also der nächste Step wäre praktisch dann der Tod gewesen.
Aber über Hintermänner oder Beteiligte des damaligen Dopingsystems will er nach wie vor nicht reden.
Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Die Aufklärung liegt bei anderen Leuten. Meine Aufgabe ist zu sagen, dass ich war ein Rädchen da in diesem System. Was ich gemacht habe, dafür stehe ich ein. Es gab sicherlich Fahrer, die dem Doping widerstanden haben. Bei denen muss ich mich entschuldigen. Ja. Und natürlich bei den Zuschauern, bei den Fans. Logisch, klar. Selbst bei meiner Mutter, die nichts wusste, war die Enttäuschung groß. Das war meine Mutter gewesen.
Jan Ullrich, ein geständiger Betrüger. An seinen Erfolgen, wie etwa dem Tour de France-Sieg 1997, hält er dennoch fest.
Also ich weiß, was ich geleistet habe und ich weiß, wie es damals abgelaufen ist. Und ich fühle mich als Tour de France-Sieger.
Und er wird es offiziell auch bleiben, denn seine Dopingvergehen sind bereits verjährt.
Kommen wir zum Wetter. Hier in Hamburg hat es ja heute schon geschneit. Sven, wie beginnt denn die neue Woche?
Ja, mit einer ganzen Menge Schnee, Aline, allerdings auch einer sehr schwankenden Schneefallgrenze und deswegen einer deutlich unterschiedlichen Wetterwahrnehmung über den morgigen Tag. Da ist also einiges los und ich will das Ganze mal zeigen mit Hilfe unseres Filmes, der hier deutlich macht, wo das Tief langzieht. Das ist das kleine Tief über die Nordsee, dann die britischen Inseln und dann quer über Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und später weiter. Ich wollte Ihnen noch was Zweites zeigen. Das ist nämlich dann hier das nächste Tief und das rutscht am Donnerstag in unsere Richtung. Ich mache noch mal ein bisschen Platz, dann sieht man es. Und da kommt dann wieder mildere Luft. Also dieses Hin und Her, das ist das, was uns derzeit beschäftigt. Und wenn wir jetzt mal auf unsere Wettervorschau schauen, dann sieht das eigentlich nicht nach hin und her aus, sondern so, als würde es überall Regen und Schnee geben. Das ist jetzt auch so, dass es vergleichsweise nass ist. Dieser Regen anfangs gibt es eine Schneefallgrenze von 600 Metern. Das wird dann allmählich so sein, dass die Schneefallgrenze runterkommt. Morgen Vormittag in einigen Landesteilen Nordrhein-Westfalens kann dann wirklich teilweise im Ruhrgebiet wirklich bis runterschneien. Später nochmal eine steigende Schneefallgrenze. Hier in Richtung Eifel bis 500 Meter. Im Schwarzwald geht es dann rauf auf 900 Meter. Wer aber dort drüber ist, also in höheren Lagen unterwegs ist, erhält eine ganze Menge Schnee. Also dort ein dickes Achtung. Das gilt für viele Landesteile, wenn sich der Schnee eben durchsetzt. Nur im Nordosten ist es ruhiger. In der Nacht dort teils klar, damit minus 4 Grad, sonst 0 bis plus 5 Grad.
der morgige Tag. Im äußersten Südwesten geht es mal hoch bis 7 Grad. Für die meisten sind es 0 bis 5 Grad. Die Aussichten weiterhin wechselhaft. Von Norden kommt wieder Schnee. Und auch am Mittwoch sind ein paar Flocken unterwegs.
Sven, vielen Dank für die Aussichten. Das war's von uns. Hier geht's jetzt weiter mit dem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente.
Und aktuelle Nachrichten finden Sie rund um die Uhr auf tagesschau.de und tagesschau24.
Und ab morgen begrüßt Sie hier meine Kollegin Jessie Wellmer. Und wir drei wünschen Ihnen noch einen guten Start in die neue Woche. Tschüss.
Tschüss. Gute Nacht.